Alles klar, Klassik. Das Update mit Dorothea Gregor und Axel Brüggemann. Mama mia, wir waren länger in der Sommerpause als fest und flauschig. So lange, dass Anna und Jussi Bär es nicht mehr miteinander ausgehalten haben. Aber wir beiden, wir haben uns die ganzen Sommerferien nicht gesehen und freuen uns umso mehr aufeinander. Ich jedenfalls mich auf dich, liebe Doro. Hallo.
Hallo, lieber Axel. Ach, was für eine schöne Anmoderation. Ja, du, das hält uns.
Da ist nämlich so viel passiert in diesem Sommer.
Das hält unsere Beziehung frisch, im Gegensatz zu Annas und Jussis. Wenn wir uns mal
Hab ich mir gedacht, weil wir nicht dauernd miteinander auftreten. Ja? Weil wir uns den ganzen Sommer wirklich nicht gesehen haben. Wir haben uns kaum gehört. Du hast deinen Urlaub gehabt, ich habe meinen Urlaub gehabt. So, und das ist nämlich für eine gesunde Beziehung wahrscheinlich das Beste.
Für eine gesunde Podcast.
Stell dir mal vor, wir hätten jetzt noch dauernd auftreten müssen und irgendwie Turandot zusammen singen müssen.
Das habe ich dir noch gar nicht gesagt, Axel. Das machen wir nächstes Jahr. Wir beide machen...
Turandot.
Ich suche es dir aus.
Ich singe Ping, Pag und Pong in einer Rolle.
Gut, in Ordnung. Und ich singe einfach alle Frauenrollen und du alle Männerrollen. Mach es so einfach so.
Turandot und Liu, das ist natürlich aber nicht so leicht, aber gut.
Nee, das stimmt.
Ich finde, du bist eher so eine Turandot.
Findest du? Warum?
Weil du stellst ja immer die unlösbaren Fragen und ich muss sie dann beantworten.
Die unlösbaren Rätsel.
Wenn ich sie nicht beantworte, dann endet der Podcast.
Und du bist Karlaff oder einer der Unglücklichen vorher?
Ja, muss es sein. Nein, ich bin Ping-Pang-Pong. Ich bin einfach nur der Staatsdiener. Ich bin der Staatssicherheitsdienst des Podcasts.
Das ist sowieso die Frage, warum Turandot nicht einen ihrer Diener einfach nimmt. Was macht die sich für einen Stress mit diesem Prinzen?
Ja, die hat sie ja schon alle durch. Außerdem sind die. Nein, und sie will ja ganz oben. Sie will ja Champions League spielen.
Ja, so gesehen, das
stimmt. Aber vielleicht hätte Puccini, wenn er es zu Ende komponiert hätte, das auch so gemacht.
Meinst du?
Dass dann einfach Ping Pang Pong hätten dann Karlaff umgebracht und dann hätten sie gesagt: Die Antwort ist.
Ein guter Freund.
Rache. Statt Liebe.
Ein guter Freund von mir aus Südafrika, der sagt immer. If I ping, you have to pong.
Ja, also so. Don't forget the pong.
Ja, genau. Und dann ist es dann noch pong. Also das klingt aber so ein bisschen wie Tick, Trick und Track für Puccini.
Ja, das ist der Vordenker. Das finde ich ja schon, dass Puccini mit Ping, Pang, Pong schon der Vordenker von Tick, Trick und Track ist. Oder von Wokilde, Welgunde und Schlusshilde. Ja, also das ist ja immer diese Dreierkonstellation.
Oh, meine
Güte. Die drei Damen bei Mozart. Ja, also,
es sprudelt ja schon wieder, wie hier. Also Axel, man merkt, wir haben lange nicht mehr gesprochen. Aber Turandot, guck mal, ich habe noch einen Frosch im Hals. Es ist nämlich früh am Morgen. Es ist, um ehrlich zu sein, 9.11 Uhr bei mir.
Ja, butterwarm nehmen wir das.
Münsteraner Zeit, wie viel Uhr ist es bei dir? Ja. Wo bist du gerade?
Ja, es fühlt sich an wie 6.05 Uhr in Wien hier. Ja,
genau. Ja, ich war schon laufen.
Was?
Aber gut.
Ich war schon Kaffee machen.
Ja.
Was ist aus dieser langen Sommerzeit, Doro, bei dir als das große Thema hängen geblieben?
Ach, das ist eine gute Frage. Ich war ja wieder 8 Wochen auf Bali, weißt du ja. Bin ich ja immer, jeden Sommer.
Ja.
Und tatsächlich, muss ich sagen, fand ich es total gut, raus zu sein. Also ich war auf keinem dieser Festspiele, mehr oder weniger berühmten Festivals, wie auch immer. Die Theater hatten alle Sommerpause. Ich habe mich nicht mit meiner Arbeit beschäftigt. Ich habe mich nicht mit diesem Drumherum beschäftigt. Ich habe wirklich was komplett anderes gemacht. Und da muss ich sagen, fand ich schon sehr interessant, wieder zurückzukommen. Erstmal einerseits so frisch und mit einem frischen Blick und hat auch wieder Lust, sich mit den Themen zu beschäftigen. Ich habe natürlich ab und zu schon auch auf Social Media mitgekriegt, was so ein bisschen Thema ist, aber ich habe das auch ganz bewusst nicht so verfolgt. Auch eine Social Media Pause gemacht und dann kam ich wieder und da ist mir ganz extrem aufgefallen, was für eine ich finde doch negative Stimmung in der Branche so herrscht. Ich weiß es nicht, woran das liegt, ob das in der Berichterstattung liegt, aber es gab ganz oft den Moment, dass ich mir gedacht habe, ach, nee, eigentlich ist es doch egal ein bisschen. Also, weißt du?
Echt? Woran machst du das fest? Also ich würde zustimmen. Ich würde sagen, das ist eine Stimmung, die jetzt plötzlich alle spüren lässt, dass es existenziell wird. Ich glaube, da geht es ganz viel um Überlebens- und Positionierungskämpfe gerade. Also gerade was Orchester, Intendanz, Regisseure, so da verschärft sich, glaube ich, der Ton. Gehen wir mit Sicherheit gleich nochmal durch, ja, so die einzelnen Fälle. Also ich glaube, das hat, ich sehe das auch, aber woran machst du das fest? Also woran machst du diese schlechte Stimmung, diese Brisanz?
Ich habe das Gefühl, es gibt viel Gezanke. Dass der eine sagt das, dann sagt der andere jenes und dann meint er aber nein, es war ganz anders. Also viel so klein-klein. Ich sehe den großen Bogen irgendwie nicht. Wobei man auch ehrlicherweise sagen muss, dass ich meine, die Theater hatten ja auch alle Pause und das ist ja auch alles gut. Aber das, was, ich weiß nicht, ob es auch sowas wie ein Sommerloch gibt bei uns, das kannst du vielleicht besser beantworten, dass dann vielleicht auch gerade solche Themen hochgespült wurden. Aber eigentlich ist ja ein Sommer... Ich hätte mir gedacht oder gewünscht, dass es eine ganz tolle Berichterstattung aus Salzburg, aus Bayreuth, aus ich weiß nicht was gibt. Dann hatten wir das Thema, Bayreuth werden wir auch noch drüber sprechen, diese unsägliche Chordiskussion über den neuen Chordirektor. Mhm. Dann Salzburg natürlich, da bist du ja, haust ja auch immer ordentlich drauf, dass das Programm irgendwie nicht gut ist. Und und das ist irgendwie old-fashioned und ich weiß nicht wie ist. Und so, dann habe ich mir, also mir ist extrem aufgefallen und das ist vielleicht auch ein Thema, was sich möglicherweise heute durch die ganze Sendung zieht, dass ich mich immer gefragt habe, was ist denn der Markenkern von Oper eigentlich? Also warum machen wir das? Mhm. Doch nicht wegen diesem Klein-Klein. Und möglicherweise ist vielleicht auch dieser Blick, den ich so hatte oder kam auch daher, weil ich meinen ganzen Sommer mit Menschen verbracht habe, die weitestgehend oder ich würde sagen fast gar nichts mit klassischer Musik und Oper zu tun haben. Also Menschen aus meinem privaten Umfeld, wie es so schön heißt. Und da denke ich mir, es ist so einfach, es ist außer für uns, juckt es einfach überhaupt niemanden, ob jetzt der GMD in Kassel noch ein Orchester in Erl dirigiert oder eben nicht. Und das, ich habe immer das Gefühl, es wird bei uns wahnsinnig aufgeblasen.
Innsbruck wär's, ja.
Es ist Innsbruck, okay. Genau. Österreich.
Ja, genau. Aber ja, ist ja fast nebenan. Also genau, ich das wundert mich total, dass du das jetzt sagst. Schön, dass wir gleich wieder in unsere alten Rollen kommen, weil wir sind doch eigentlich der Podcast, der genau sich auch um diese Transformation, um diese Änderung, um diesen Kampf, um wo wollen wir hin, sich dreht. Und ich finde, das ist genau das, was sich jetzt gerade abzeichnet. Also ich glaube, das, was wir seit, wie lange machen wir den Podcast? Seit 2-3 Jahren eigentlich dauernd vorhersehen, das passiert jetzt ja eigentlich. Ich sehe in all diesen Kämpfen tatsächlich Kämpfe Bewahrungskämpfe auf der einen Seite. Ja, da will sich ein System bewahren, was so aber nicht mehr unbedingt zeitgemäß ist und so nicht mehr funktioniert und auch in seinen Benehmensstrukturen, in seinen Umgangsformen und so weiter nicht mehr konkurrenzfähig ist. Und auf der anderen Seite sehe ich eben Erneuerung und vielleicht auch übers Ziel hinausschießende Erneuerung und gleichzeitig ganz viel Angst um Existenz. Also gerade wenn wir die Orchester sehen, also wir hatten jetzt ja allein in den letzten Wochen nach Spielzeitbeginn gibt es den großen Streit in Bremerhaven, da soll der GMD sozusagen nicht mehr in der im Führungstrio des Theaters sein. Dann gibt es den großen Kampf beim Südwestrundfunkorchester, wo sich Musikerinnen und Musiker dann doch wundern, dass man mit François-Xavier Roth weitermachen will, wo die Intendanz versucht, das Ganze runterzudrücken und zu sagen, wollen wir nicht öffentlich diskutieren. Dann eben, was du gesagt hast, Kassel. In Kassel gibt es den Streit, welche Rolle spielt eigentlich ein Orchester und die Musik an einem Theater? Da fühlt sich das Orchester von Intendant Florian Lutz mit seiner Raumbühne nicht mehr sozusagen verstanden. Genau, das sind alles ja Fragen, die finde ich, kann man jetzt sagen, ja, das interessiert mich nicht, weil ich will schöne Oper sehen. Oder es sind Fragen, wo man sagen muss, hey, was passiert da eigentlich gerade? Und weißt du, was mich manchmal beruhigt, Doro? Mhm. Ich finde, das sind die gleichen Streitereien, die wir in der Gesellschaft haben, auf manchmal leider dem gleichen diskursiven Niveau, was aber natürlich auch zeigt, dass die klassische Musik tatsächlich irgendwie noch immer ein Spiegel von dem ist, von der Welt ist, in der wir leben. Also vielleicht könnten wir das so positiv wenden und auch zeigen und auch versuchen. Und ich glaube, da kommen wir jetzt wieder zusammen, dass diese Diskurse, die in der Kultur geführt werden, einfach kultiviert geführt werden. Denn das sollte man doch denken, dass Kulturunternehmen solche Diskurse kultiviert führen können. Ja, aber das ist tatsächlich, und da bin ich deiner Meinung, was nicht stattfindet.
Ja, weiß ich nicht. Also ich verstehe deinen Punkt. Ich habe zwei Sachen. Also erstens geht es mir nicht um ein Entweder-Oder, so, ach ja, wen interessieren diese Streitereien? Ich will schöne Oper sehen. Das ist, natürlich will ich schöne Oper sehen, aber das greift zu kurz. Also das ist sind für mich keine gegensätzlichen Pole. Ich denke aber, was Oper kann, und das ist aus meiner Sicht auch so kann, wie es keine andere Kunstform kann. Die kann so begeistern und berühren in Sekunden. Und das ist das, was Oper kann und was der Markenkern ist. Und das ist so ganz oft im Musiktheater, es wird durch, Entschuldigung, ich klinge jetzt wie ein alter weißer Mann, aber es wird oft durch Regisseure, durch Dramaturgen, durch dieses Klein-Klein, durch diese ganzen Hackereien im Hintergrund, geht das verloren. Und das finde ich unfassbar schade. Und das fällt mir gerade ganz extrem auf in einer Sommerzeit, wo es um Festivals geht, wo wirklich die Crème de la Crème unserer Zunft sozusagen sich auf die Bühne stellt und wirklich abliefert. Und dann gibt es immer noch diese Grabenkämpfe. Und ich verstehe es nicht. Ich finde, das macht auch die Kunstform kaputt, das macht den Diskurs kaputt. Und ich weiß, was du meinst, dass es in Theatern oder bei uns nicht besser ist als woanders. Nur, glaube ich, hat das nichts damit zu tun mit gesellschaftlichen Debatten, sondern dass das eben allzu menschlich ist, sich da so aufzureiben an Dingen. Hm. Das kenne ich auch. Das kenne ich auch von mir, das kenne ich aus privaten Zusammenhängen, auch aus beruflichen. Das ist überhaupt nicht der Vorwurf. Ich frage mich nur wirklich, aus meinem Gefühl ist mir ein bisschen zu viel Ego im Raum. Was die Lösung wäre, ja, du, das kann ich jetzt nicht in drei Sätzen sagen. Das ist so ein bisschen wie, was ist die Lösung für den Nahostkonflikt? Das kann ich dir so jetzt nicht sagen. Ich habe nur ein totales Gefühl.
Aber wo
dafür
ist Ego? Also ich, das sind
ja, Ego ist.
Das sind ja, also auf der einen Seite stehen da Gewerkschaften bzw. Orchestervorstände, auf der anderen Seite stehen da Intendanten, Intendantinnen, auf der anderen Seite stehen da Geschäftsführerinnen, Geschäftsführer. Also das sind ja Gruppen, die natürlich auch in der Natur erstmal natürliche Feinde sind, ja, weil sie unterschiedliche Interessen vertreten. Und das ist doch erstmal gut, dass sie darüber streiten. Ich finde, es ist auch ein wichtiger Diskurs. Also wenn wir es zum Beispiel, nehmen wir es mal, Kassel ist vielleicht so ein
Symbol. Okay, lass uns mal an Kassel das durchexerzieren. Mach mal.
Genau. So, da ist jetzt ein Orchester, das sagt, wir haben angefangen, das mitzugehen, was der Intendant gemacht hat. Der hat gesagt, wir machen diese Raumbühne, wir machen ein neues Konzept von Oper. Das Orchester hat gemerkt, in dieser Raumbühne, und ich war ja da, ich habe mir es angeguckt, das ist durchaus nachvollziehbar, in dieser Raumbühne spielt die Musik nicht so eine große Rolle, sondern da geht es sozusagen um den Versuch von Innovation. Der Intendant sagt, ja, wir machen aber ja auch andere Opern. Gleichzeitig entwickelt er eine Führungskultur, wo mit Maulkorb erlassen dem Orchester verboten wird, nach außen zu kommunizieren. Das regt sich darüber natürlich auf. Innerhalb der Stadtgesellschaft gibt es einen Streit über die Bedeutung des Orchesters. Das Ganze wird nach draußen getragen. Jetzt soll ein neuer GMD, also der GMD ist mit dieser ganzen inneren Struktur und der inneren Kommunikation nicht zufrieden, kündigt, geht vorher aus seinem Vertrag. Der Kulturstaatsminister sagt, okay, kein Problem, wir holen neuen Dirigenten, das Orchester stimmt gegen diesen Dirigenten, der Intendant bestellt trotzdem diesen Dirigenten und der bestellte Dirigent, der gegen das Orchester bestellt wurde, gibt kurz nach der Unterschrift in Kassel bekannt, dass er nebenbei noch ein bisschen in Innsbruck dirigieren wird. So, und das ist natürlich ein das sagst du ganz richtig, da baut sich was auf, da sind so viele unterschiedliche Ebenen in diesem Konflikt, die man kaum auseinanderdröseln kann, aber es ist natürlich fatal, ja, es ist fatal.
Ja gut, aber jetzt mal zu diesem neuen Dirigenten, also zu Herrn Rubikis, der in Innsbruck eine sogenannte geringfügige Nebenbeschäftigung ausübt.
Nein, das stimmt nicht. Doch, er ist offiziell Generalmusikdirektor. Es gibt in Innsbruck zwei Generalmusikdirektoren, Gerrit Priesnitz für die Oper und ihn eben dann in Zukunft für das symphonische Konzert. Das heißt, er muss ja auch in Innsbruck ein Orchester weiterentwickeln.
Ja, ja, okay, gut. Warum? Ich meine, das machen andere Dirigenten ja auch. Mehrere Orchester gleichzeitig leiten. Wo ist das Problem in Kassel? Ist das wirklich ein Problem oder ist das Ego?
Das ist ja überall ein Problem. Mich. Also bei Klaus Meckele empfinden wir das ja auch als Problem. Was der.
Ja, aber warum wird das hier jetzt so hochgepusht? Wo ist da das Ego? Sag mir mal das. Wo ist es wirklich ein sachlicher Diskurs?
Naja, das Ego ist, ja, ich glaube schon, dass es erstmal Das ist wie in all diesen Beziehungsstreitereien, die es gibt. Erst einmal ist das ein Dirigent, wo das Orchester gesagt hat, wir möchten, es ist nicht unsere erste Wahl. Dann setzt sich der Intendant darüber hinweg und sagt, doch, ich will den haben. Dann sagt der Kulturstaatsminister Herr Gremmels in Hessen, das wird jetzt so gemacht. So, und da ist ein Orchester erstmal schon und denkt, okay, hier wird jemand, der beim Vorspielen für uns nicht derjenige war, den wir gerne haben möchten, uns vor die Nase gesetzt. Inklusive dem ganzen Streit, den zwischen Intendanz und Orchester schon vorher gab. So, und ein paar Tage später sagt nun dieser Dirigent, ach ja, und übrigens, ihr alleine reicht mir nicht, ich hole mir jetzt auch noch ein anderes Orchester. Also mehr in die Fresse kann man eigentlich jemanden nicht hauen.
Ja, ja? In your face.
Wenn ich einen Streit deeskalieren will, dann mache ich das eben genau nicht. Aber dort sind alle Seiten, und da hast du mit deiner Anfangsthese recht, alle Seiten eskalieren. Und man fragt sich, wie soll denn das bitteschön weitergehen? Wie soll denn das bitteschön beim SWR weitergehen, wenn die Hälfte gegen François-Xavier Roth ist und die andere Hälfte dafür? Wie wollen die da noch proben?
Aber was
wie
ich will spannend
das Orchester
finde,
in Bremerhaven mit dem Intendanten noch zusammenarbeiten? Also das sind ja, die schaffen ja alle Situationen, und zwar von allen Seiten an diesen Häusern, in denen eigentlich das so ist wie Kamala Harris und Donald Trump, ja? Es ist unversöhnlich.
Ja, aber und Axel, genau, das ist doch
ein bisschen
das ist
mehr
doch
Kamala Harris, die sagt,
das ist doch ihr meine,
paar Trump-Wähler,
meine
die
Rede.
Noch nicht ganz verloren sind, kommt doch rüber zu uns.
Das, sag, ja? Das sage ich doch. Und ich meine, wenn du jetzt diesen, oder wenn wir diesen ganzen Kassel-Fall jetzt mal exemplarisch, es geht jetzt hier nicht um Kassel, sondern um Dinge, die schieflaufen, um, ich sag mal, mangelndes Fingerspitzengefühl, um Intransparenz in der Kommunikation und so weiter und so weiter. Wenn wir uns das mal angucken, dann finde ich jetzt sehr auffällig, auch in dem, was du jetzt alles so sehr schön erzählt hast, also chronologisch erzählt hast, wie das alles abgelaufen ist in den letzten Monaten. Da ist doch eigentlich die Position von Herrn Gremmels, nämlich dem Kulturminister, mehr als fragwürdig, der sozusagen den Wunschkandidaten des Orchesters, wie zu lesen war, wegen mangelnder Erfahrung abgelehnt hatte. Dann einen anderen ihm vor dem Orchester sozusagen, ich will nicht sagen vor die Nase setzt, aber sagt, den nehmen wir. Und dann noch sagt, und aber nebenbei wird er auch noch in Innsbruck dirigieren und sagt, das ist... oder Florian Lutz hat dann sich sozusagen hingestellt als Intendant und hat gesagt, was er da in Innsbruck machen würde, und andere GMDs, die sind ständig auf Gastierurlaub, und wenn man das mal zusammenrechnet, dann ist die ganze Aufregung umsonst. Aber ich finde diese Rolle der Kulturpolitik an der Stelle wieder einmal in einer anderen Richtung fragwürdig. Also was legitimiert einen
Herrn...
Was legitimiert deiner Meinung nach Herrn Gremmels, da so stark in diese Personalpolitik einzugreifen? Wobei wir ja auch immer wieder sagen, es ist wichtig, dass die Kulturpolitik, dass die Träger Verantwortung übernehmen. Ist das jetzt gut? Oder wie ist das jetzt?
Ja, also... ganz viel dazu. Gremmels hat ja schon Florian Lutz verlängert, obwohl ein Großteil des Ensembles gesagt hat, bitte, bitte nicht. Ja, also da hat er sich ja schon das erste Mal über den Willen des Orchesters und eines Teils der Belegschaft hinweggesetzt. Und ich habe Timon Gremmels ja angeschrieben für Backstage Classical und gefragt, was sagen Sie denn dazu? Ja, und er sagt, aufgrund der musikalischen Arbeit des designierten GMD sei man dazu gekommen, dass man ihn verpflichte, die Interessen der Musik und des Orchesters in einem großen Theaterbetrieb durchzusetzen. Also da geht es natürlich auch dann tatsächlich um Machtfragen. Und Gremmels sagt, wir wollen das. Am Staatstheater Kassel, Zitat, muss ein Weg gefunden werden, die künstlerischen Interessen sämtlicher Beteiligter in konstruktiver Weise zusammenzuführen. Das genau macht er meiner Meinung nach nicht. Wir nehmen das Votum des Orchesters sehr ernst. Tut er das wirklich? Fragezeichen. Es spielen aber auch viele weitere Aspekte wie Erfahrung im deutschen Theatersystem und Führungserfahrung eine wichtige Rolle. Die Entscheidung im GMD-Verfahren ist daher eine Entscheidung für das Orchester, das mit Herrn Rubikis einen erfahrenen Streiter für die Interessen der Musikerinnen und Musiker bekommt, der im konstruktiven Dialog mit dem Intendanten künstlerisch und musikalisch herausragende Ergebnisse erarbeiten wird. An dieser Antwort ist jetzt so wahnsinnig viel abzulesen. Ja? Der Dirigent redet mit dem Intendanten, nicht mit den Musikerinnen und Musikern, schreibt Herr Gremmels. Er sagt, er ist erfahren und kümmert sich um das Orchester, dann nach der Unterschrift sagt er aber, ich bin auch nebenbei noch in Innsbruck. Und da merkt man, dass da einfach wahrscheinlich eine Bande zwischen Politik und Intendant aufgebaut wurde, die ein Orchester nicht mehr überbrücken kann. Und das ist übrigens ein Phänomen, was wir auch in Bremerhaven sehen. Da ist es der Kulturdezernent, der scheidende Kulturdezernent, der wahrscheinlich in den nächsten Tagen den Intendantenvertrag nochmal verlängern wird, obwohl auch da am Haus alle dagegen sind. Wir sehen das Gleiche in Meiningen. In Meiningen, wo der Bürgermeister ein großer Freund des Intendanten ist, dem von einem Teil des Ensembles übergriffiges Verhalten vorgeworfen wird. Also warum? Wir sehen das übrigens auch in Linz, wo der Bürgermeister mit dem Intendanten, beide mussten inzwischen zurücktreten, noch mal schnell in New York war und eine tolle Zeit in New York hatte und man vorher schon die Fragen aus der Findungskommission abgegeben hat. Also was ich glaube, was das Problem ist, dass manche von diesen Intendanten ein Charisma haben, was die Politik total geil findet, und dann können die machen, was die wollen. Ja? Mhm. Also es ist sozusagen, man klüngelt da, man trinkt einen Wein, dann lädt man den zum Kochen ein, dann ist das für einen Politiker total geil, wenn der Intendant mal ein bisschen über Verdi und über die Sopranistin und genau. Ich weiß nicht, was redet.
Ganz genau.
Ja? Man ist geil, man findet sich cool, man befreundet sich. So, und dann entstehen plötzlich diese komischen, toxischen Geschichten. Mhm. Und die sind ja nun wirklich, also die sind offensichtlich, ja. Und die werden gerade klar. Und dann ist da natürlich, ich meine, das SWR-Orchester.
Ja, okay.
Die kommen ja gar nicht, die schicken mir Sachen.
Axel,
und dann wird gesagt, warum geht ihr an die Öffentlichkeit? Nur den Satz noch. Sie gehen an die Öffentlichkeit, weil sie intern keine Kommunikationsstrukturen mehr finden, in denen ihr Bedenken ernst genommen wird. Das ist der letzte Schritt für die, nach draußen zu gehen. Die haben in der Kurrentis-Affäre die ganze Zeit die Klappe gehalten. Sie haben nur keinen Bock, noch einmal jemanden als Dirigenten zu nehmen, der moralisch auf jeden Fall angreifbar ist, und sie werden intern nicht richtig gehört. Deshalb gehen sie nach draußen. Und das sind toxische Momente, wo ich auch finde, ja, natürlich, da ist auch die Aufgabe von Journalismus, da hinzugucken und diesen Leuten eine Stimme zu geben. Natürlich ist es das.
Ne? Ja, absolut. Also da gebe ich ja auch total recht, auch mit deiner Einschätzung, was so diese, ich glaube auch, dass ganz viele Künstler dann so als kongenial gelten, und die sind natürlich auch, die können überzeugen, die können reden, die können präsentieren. Das ist auch part of the job. Und ich glaube, so kommen auch einige an Jobs. Aber wie gesagt, also das ist ja auch nicht neu. Das heißt noch lange nicht, dass so jemand auch ein Haus führen kann. Und selbst ein Regisseur oder eine Regisseurin, die handwerklich top sind, zum Beispiel, nehmen wir mal als Beispiel, ohne uns jetzt an ihm festzumachen, aber zum Beispiel Tobias Kratzer. Das ist ohne Frage ein toller Regisseur, der tolle Sachen auf die Bühne bringt und irgendwo auch die Künstler, Künstlerin mitnimmt und gute Sachen macht. Ja? Der wird jetzt ab nächstem Jahr die Hamburger Staatsoper leiten. Aber der Punkt ist, dadurch, dass er ein sehr, sehr guter Regisseur ist, wird er auch woanders inszenieren. Der wird teilweise Wochen, Monate lang weg sein aus Hamburg. Und ich frage mich dann, wie kann jemand, also nicht er persönlich, überhaupt keine 100.000 Kreditpunkte für ihn erstmal, ja? Also man kann nicht jemanden schlecht reden, wo man angefangen hat, will ich auch gar nicht. Aber schon allein systemisch frage ich mich, er muss doch dann eigentlich eine super Leitungsebene drunter haben, die vor Ort einfach dafür sorgen, dass alles läuft.
Das ist aber das Wichtige.
Ja. Ja gut, aber...
Das sehe ich am Theater an der Wien, wo das Gleiche mit Herheim ist. Der Intendant ist, der hat wirklich ein Team mit zwei Leuten, die ganz viel der täglichen Arbeit übernehmen. Ja. Und dann kann er natürlich nebenbei noch einen Ring in Berlin machen. Ob das jetzt gut ist oder nicht, keine Ahnung. Aber natürlich gibt es Strukturen, die man so schaffen kann.
Ja, und das glaube ich.
In den Fällen, die wir jetzt diskutiert haben, ist es aber nicht so.
Ja, und das wäre aus meiner Sicht auch eine Frage, wenn man neu besetzt, wenn man ausschreibt, wenn man Findungskommission hat, dann werden jetzt sicherlich ganz viele Leute sagen, ja, das wird doch, man bewirbt sich im Team und die Leute, die sich bewerben, sagen ja auch, wen sie dann mitbringen. Aber wer kann das denn wirklich beurteilen, wer ein mittelständisches Unternehmen von 400 bis 500 Mitarbeitenden führen kann, nur weil jemand Operndirektor, technischer Direktor, KBB-Chef oder wer auch immer ist. Also das wird ja überhaupt nicht bedacht. Es geht ja immer auch, der Blick geht immer auf diese große Galionsfigur, Intendant, Intendantin, wer ist das, was ist das für eine künstlerische Handschrift, aber diese Diskussion, die wir ja auch oder worüber wir uns unterhalten und die mir auch ganz extrem nach dem Sommer aufgefallen sind, die drehen sich immer um, wie du sagst, Kommunikationsstrukturen, es geht um Personalpolitik, es geht um Arbeitsbedingungen. Da können wir gleich den Bogen schlagen zum Bühnenverein und den Tarifverhandlungen, die jetzt wieder mit den Gewerkschaften im September aufgenommen werden. Die müssen auch bis Ende des Jahres ein Ergebnis erzielen. Und ich frage mich tatsächlich, warum, und da ist übrigens an einem Haus, ist ein Orchester mit, sag ich mal, 100 bis 150 Mitgliedern oder vielleicht auch 200, das ist eine Hausmacht. Die haben Macht. Im Gegensatz zu jedem Einzelnen. Aber
die zeigen sich ja auch.
Ja, die zeigen auch. Aber,
das ist ja das, was gerade passiert.
Aber auch da muss man sagen, das muss nicht nur im Sinne des Orchesters sein, sondern im Sinne auch des ganzen Betriebs. Jeder einzelne Sänger oder Schauspieler, der da auf der Bühne steht, die haben keine Lobby. Das sind Einzelkämpfer. Das ist super, super schwierig. Die sind nicht so organisiert wie ein Orchester. Und ich frage dich zum Beispiel mal, warum muss zum Beispiel...
Deshalb sind es ja überall die Orchester. Das sagt ja Kassel im Orchester ganz klar. Wir müssen das machen, weil wir reden auch im Interesse der anderen, weil die können sich das nicht leisten, weil die werden notfalls nächstes Ende der Saison gekündigt.
Ja, aber ist es wirklich im Interesse der anderen? Ich frage dich zum Beispiel, und vielleicht kannst du mir das beantworten. Und ihr könnt auch alle jetzt wütende Zuschriften immer an Axel. Ich habe überhaupt keine Zeit, sowas zu lesen. Ich bin gar nicht erreichbar. Nein, aber ich frage mich, warum muss im Theater, ich meine, es wird jetzt wirklich sehr gerungen bei diesem neuen NV-Bühne und bei diesen, so, also um Arbeitszeitregelungen, um Teilzeitmöglichkeiten, um Wochenpläne, um ich weiß nicht was, ne? Also alles to be discussed. Aber warum muss zum Beispiel abends geprobt werden? Kannst du mir das erklären? Ist das anders erklärbar als über die Dienste der Orchester? Bitte, ich frage, das ist eine ganz ehrliche Frage. Warum wird nicht einfach von 10 bis 17 Uhr geprobt mit den entsprechenden Pausen und dann ist gut und dann hat man abends eine Vorstellung oder nicht?
Weil das ganz einfach...
Sag mir das.
Also da gibt es ja ganz viele... Ja, es gibt ganz unterschiedliche Perspektiven. Also nehmen wir zum Beispiel die Forderung, dass man, die berechtigte Forderung von Ensemblemitgliedern, dass man im Voraus wissen will, wann man probt, ja, und zwar eine Woche im Voraus, damit man einfach seine Familie planen kann. Jetzt ist das theatertechnische Problem natürlich, ich habe eine Probe angesetzt, aber jetzt ist ein Sopran, ein Tenor, ein irgendwas krank in dieser Probe. Das heißt, diese ganze Szene kann eigentlich nicht geprobt werden. Es wäre viel praktischer, sozusagen die Szene in der Probe auszutauschen gegen eine andere Szene, weil dann kann weiter geprobt werden, ansonsten würde das ganze Ding stehen. Stehen.
Das verstehe ich alles, Axel, das weiß ich.
Ist momentan machbar, wird nach dem neuen Tarifvertrag wahrscheinlich nicht mehr machbar sein. Das stellt, da ist einfach eine Frage, muss man jetzt mit leben? Ja? Also, aber es ist natürlich theaterpraktisch total beknackt, aber es ist, wenn man die Beschäftigten an einem Theater sieht, natürlich total legitim der Wunsch. Also das sind ja diese, ich glaube, da ist auch keiner, der sagt, das geht so nicht, das wollen wir nicht, sondern da wird ja tatsächlich momentan gerungen. Wie können wir größtmögliche Theaterpraxis aufrechterhalten und gleichzeitig ein wenigstens etwas familienfreundlicheres Arbeitsumfeld schaffen?
Das stimmt, aber ich weiß, dass es auch viele Solokünstler an Theatern gibt, die Angst haben, dass es noch schlechter wird. Und die Frage ist auch, ich weiß genau, was du meinst. Der Nachteil ist natürlich, den Preis, den man zahlt, ist, wenn man immer verfügbar sein muss, weil wenn zufällig, wie du sagst, der Sopran krank ist und dann mit dem Tenor weitergeprobt werden muss, aber da völlig andere Leute. Es müssen im Grunde alle immer verfügbar sein in dieser Zeit. Das heißt, du hast auch weniger Freizeit, du hast weniger, oder was heißt Freizeit, aber Zeit, um andere Dinge zu machen, um selber deine Sachen zu üben oder mal hier ein Konzert oder da zu unterrichten oder so. Das würde dann wegfallen. Auf der anderen Seite, meine Frage war eine ganz andere. Ich habe es noch nie verstanden, warum man von 10 bis 14 Uhr proben muss und dann wieder von 18 bis 22 Uhr. Warum? Außer das aus Orchestersicht. Das ist für einen Solokünstler ein komplett verschenkter Nachmittag. Ja. Wozu?
Aber es ist ja, wie gesagt, ein Ensemble. Und übrigens, es gibt natürlich auch Jobs. Also in meinem näheren Umfeld gibt es jemand, der als Krankenschwester arbeitet. Und die wollte ich gestern Abend anrufen, hat sie gesagt, ich kann halt nicht, weil ich musste kurzfristig einspringen.
Ja, natürlich gibt es Schichtdienste.
Übrigens, arbeitstechnisch Gründe, gucken wir mal zu VW. Ja, da wird gerade ein ganzer Tarifvertrag gekündigt. Wir leben gerade, und das ist, was ich meine, das Theater ist ja nur Teil unserer Welt. Ja, wir leben gerade in einer Zeit, in der all diese Dinge auf den Prüfstand gestellt werden, in der existenziell um neue Positionierung einzelner gesellschaftlichen Gruppen gerungen wird. Und das passiert auch im Theater. Und da passiert es traditionell mit ein bisschen mehr Theaterdonner. Wir befinden uns tatsächlich, glaube ich, in einer Zeit, in der wir dieses System neu aufstellen. Und wir müssen, glaube ich, irgendwie Wege finden, dass wir die große Tradition dieses Stadttheaters, das es so nur in Deutschland gibt, nicht aufs Spiel setzen und verlieren? Also das ist eigentlich für mich die wesentliche Frage, Doro, die du eben gestellt hast. Mhm. Eigentlich wäre das die Aufgabe der Politik. Ja? Eigentlich, also der Trägerinnen und Träger eines Hauses, die Aufgabe zu vermitteln zwischen den Kräften an einem Haus. Ja? Wenn aber die Politik und die Trägerinnen und Träger dieser Häuser sich eindeutig auf die eine Seite stellen, dann findet dieser Dialog nicht mehr statt. So, und das ist, glaube ich, das, was wir, das ist in erster Linie eine politische Verantwortung, dass ich sehen muss, ich muss diese Häuser neu strukturieren, ich muss sie aufstellen, es werden Tarifverträge neu ausgefochten. Wie positioniere ich mich da? Und da muss ich mich als jemand, der das mit öffentlichen Geldern finanziert, auch irgendwie...
Absolut, d'accord mit dir. Absolut. Und da finde ich, muss der Mensch im Mittelpunkt stehen. Wie können Menschen gut in dieser heutigen Zeit arbeiten? Und das hat natürlich was mit Familienfreundlichkeit zu tun, aber nicht nur. Auch wenn ich keine Kinder habe oder keine Angehörigen, um die ich mich kümmern muss. Ja, Stichwort Elder Care oder was auch immer. Ich möchte einen zuverlässigen Arbeitsablauf, also es muss planbar sein und auch ein Schichtdienst einer Krankenschwester ist planbar und Notfälle mal ausgenommen und Einspringer im Theater auch mal ausgenommen. Aber du siehst ja schon am Fachkräftemangel an den nicht künstlerischen Positionen in Theatern, dass gar niemand mehr Bock hat auf dieses Theater. Und das ist das große Problem. Wenn das nicht mehr gewährleistet ist, ist die Stimmung schlecht, dann bringt man irgendwie noch Sachen auf die Bühne, das ist dann irgendwie gut. Aber sobald, wenn die Leute nicht kommen, und das meine ich, der Mensch muss im Mittelpunkt stehen, es muss gut sein. Das Menschen müssen dort gut arbeiten können, und zwar alle. Und das Zweite ist Oper. Ich rede jetzt immer von Musiktheater, von Oper, weil wir sprechen darüber. Aber das ist natürlich Tanz und Schauspiel und all das mit einbezogen. Es muss Menschen begeistern. Oper und Kunst muss Emotionen wecken. Das ist das, was Oper kann. Und wenn das nicht passiert, und da muss auch niemand, kein Regisseur und kein Dramaturg kommen und meinen so, ja, jetzt muss aber jetzt mal richtig dem Publikum gezeigt werden, wo hier der Hammer hängt. Und die 57. Interpretation von, ich weiß nicht was, von der La Traviata, die muss jetzt mal richtig provozieren. Nee, man muss Menschen begeistern für diese Kunstform. Und dann kommt das Publikum, dann hat das auch eine andere Rechtfertigung und Relevanz in einer Stadtgesellschaft. Und da bin ich total bei dir, Axel, dass ich finde, dass dieses Stadttheatersystem als Weltkulturerbe wirklich erhaltenswert ist und erhalten werden muss. Absolut. Da gibt es keine zwei Meinungen. Und dafür plädiere ich und da fände ich es wunderbar, wenn an allen Stellen weniger Ego in diesen Diskussionen eine Rolle spielt, sondern ein bisschen, dass da jemand ist, der mal the bigger picture auch wieder aufzeichnet und sagt, was können wir hier eigentlich?
Aber das ist einfach eine Frage, mit wem engagierst du da? Ja, und die Egos sind da ganz oft bei den Intendanten und ich sage bewusst Intendanten. Ja, wie kriegst du das jetzt weg? Also es muss ja irgendwie jetzt Mechanismen geben.
Das kann ich dir jetzt so nicht sagen. Aber
nur wenn wir hier im Podcast appellieren, wird ja nicht Florian Lutz sagen. Ah, stimmt, ey, was die Doro gesagt hat. Doro hat recht, ich beschneide jetzt mal mein Ego. Also ich glaube, die Wahrscheinlichkeit, also deine Überzeugungskraft in allen Ehren, liebe Doro, aber ich glaube, das funktioniert nicht. Ja? Also brauchst du sozusagen tatsächlich ja Werkzeuge.
Ja, aber es fängt schon mal an, dass wir drüber reden. Es fängt schon mal an, dass jetzt plötzlich über diesen NV-Bühne diskutiert wird. Vor 20 Jahren hat da kein Mensch drüber diskutiert. Es wurde einfach so hingenommen und dann wurde alles drumherum gebaut. Es fängt an, dass bestimmte Strukturen bröseln, dass plötzlich die Frage ist, wo kommt das Geld her? Das ist steter Tropfen hüllt den Stein und man kann immer nur bei sich selber anfangen. Das ist sowieso klar.
Genau. Und wenn wir das Thema jetzt kurz sozusagen die Klammer zumachen und dann auf einer anderen Ebene betrachten, was auch in der Sommerpause passiert ist, die wir gemacht haben. Ja, wenn wir die Wahlen in Sachsen und Sachsen-Anhalt angucken, wenn wir die anstehende Wahl in Brandenburg angucken werden, mit diesem Schreckgespenst für mich jedenfalls AfD davor, und deren Ansage, dass Systemkultur von den Systemparteien so nicht mehr sein darf, sondern dass wir eine Volkskultur brauchen, die das Volk glücklich macht, dann wird einem ganz anders, weil dann ist ziemlich klar, dass dieses Stadttheatersystem vollkommen aufgelöst werden wird und dass die andauernden Streitereien und das öffentliche Bild, was diese Häuser abgeben, erst recht zum Angriffspunkt werden. Und das ist vielleicht nochmal so ein Plädoyer an diese ganzen Streithähne von Meiningen über Kassel bis Bremerhaven bis Stuttgart beim SWR. Die sägen alle, also da ist für mich der SWR zum Beispiel ein gutes Beispiel. Dieses öffentliche Bild nach Kurrenz ist François Viarot, dann der interne Trouble. Ich bin ein Kind des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Ich arbeite für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Wir dürfen uns nicht angreifbar machen. Wir dürfen uns in dieser politischen Situation, in der wir momentan leben und die wir sehen, bei den letzten Wahlen gesehen haben, müssen wir diejenigen sein, die transparent, klar, argumentativ und offen sind. Wenn wir diese Werte nicht klar machen, auch in Häusern übrigens, auch in Theatern, dann werden wir zu Recht angegriffen und dann geben wir den falschen Leuten, den für mich falschen Leuten, der AfD sozusagen alle Angriffspunkte in die Hand, dass sie uns aushöhlen können. Und das halte ich für gefährlich. Gerade jetzt ist es ganz wichtig, was du sagst, besonnen zu sein, transparent zu sein, klar zu sein, zu vermitteln, wo sind die Streitpunkte, wie gehen wir miteinander um, wie argumentieren wir, wie finden wir gemeinsame Lösungen. Das müssen wir jetzt schaffen. Und wenn wir das jetzt nicht schaffen, dann wird es ganz, 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 ganz böse sein, weil wir uns ganz, 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 ganz angreifbar machen.
Wie gesagt, ich glaube, man kann immer nur bei sich an seinem eigenen Schreibtisch anfangen oder an seinem eigenen Platz, an dem man steht. Und also klar, Dinge benennen finde ich auch ganz gut. Aber ich fand auch ganz interessant, das hast du bestimmt auch mitgekriegt, diese Werbemaschine für den Maria Callas-Film mit Angelina Jolie. Wir hatten ja das schon vor ein paar Monaten gesprochen. Mhm. Und da hat sie in einem Interview, ja, hat sie selbst dann auch nochmal betont, wie sehr sie sich da in diese ganze Kunst der Oper und diese Opernmusik da so reingefühlt hat und was das für eine Wahnsinnskunstform ist und dass das überhaupt mit nichts mithalten kann. Also das wurde ja wie verrückt geteilt von Kulturschaffenden. Und da denke ich mir schon auch, ja, da gibt's irgendwo, dass es mindestens der kleinste gemeinsame Nenner, obwohl er ja gar nicht so klein ist. Aber da hat eine Person von außen eine Wahrheit ausgesprochen, die man manchmal so ein bisschen vergisst in dem Ganzen. In dem Ganzen. Ich weiß nicht. Also weißt du, wann der Film in die Kinos kommt?
Ja, ich glaube erst im nächsten Jahr. Der war jetzt in Venedig und wird dann im nächsten Jahr in die Kinos kommen.
Und sie hat auch gesungen, ne? Hast du das gelesen?
Total interessant. Ja. Das hat der Regisseur gesagt, ne? Also, dass selbst in den großen Arien, also in den Szenen, die zum Höhepunkt von Maria Callas spielen, gibt es sozusagen eine 5% Anteil der Stimme von Angelina Jolie, wohingegen, wenn sie im alten Alter singt, ist der Anteil von Angelina Jolie als Sängerin wesentlich höher. Das heißt, die mischen sozusagen beide Stimmen zusammen, die morphen die sozusagen und je nachdem, in welchem Karrierelevel sie steht, hört man mehr Jolie oder mehr Callas.
Und warum?
Das finde ich mutig und cool. Ja.
Also kannst du dir vorstellen, warum man das so macht?
Naja, weil die Stimme am Ende halt nicht mehr so gut war. Ja, also und das soll sozusagen transportiert werden, glaube ich. Und er sagt, weil es ganz klar ist, wenn wir ein fictional Maria Callas Ding machen, ist es wichtig, dass sich auch in der Stimme sozusagen die Schauspielerin einschreibt. Und das finde ich, das ist ja erstmal total mutig. Und ehrlich gesagt, bin ich gespannt, wie es sich anhört nachher, aber finde ich erstmal einen sehr interessanten Zugang.
Finde ich auch einen interessanten Ansatz, weil ich weiß nicht, wie es dir geht. Ja. Manchmal ist es ja bei Filmen, die du nicht in der Originalsprache hörst, wenn die dann synchronisiert sind und dann gibt ja auch viele Schauspieler, die in bestimmten Szenen dann was singen, dann hörst du beim Singen, die Stimme kann niemals zu dieser Sprechstimme gehören. Also ich finde, da hörst du diesen Gap auch so richtig und das wird selbst dann auch, ich denke mal, vielleicht wollten die da auch so ein, ich sag mal, das so Soft Blending machen.
Ja, also so ich glaube, das ist die Idee. Mm. Ne?
Ja, spannend.
Und das zeigt auch, setzt sich das als Schauspielerin Angelina Jolie, die sagt das ja auch in den Interviews, das setzt sich natürlich total unter Druck. Mhm. Ja? Also du bist natürlich viel mehr mit diesem Menschen verbunden dann in dem Moment, ja? Ist doch ganz klar. Das ist genauso wie Alice Cooper, die Rolle von Leonard Bernstein, dass der da wirklich dirigieren musste, dass die sich angeguckt haben, wie war das damals bei diesem Bernstein-Film, ja? Mhm. Und er wirklich dieses Dirigieren auch lernen musste und mit Nisette Seguin Dirigierunterricht genommen hat. Also da sind die Amis schon ziemlich geil, ja? Die können das einfach, die nehmen das schon ernst, ja? Die nehmen das schon verdammt ernst und das macht nachher, finde ich, dann eben auch beim Bernstein-Film einen großen Teil des Erfolgs aus.
Absolut. Und ich habe schon auch oft gedacht, auch diese Hollywood-Schauspieler, die sind natürlich galabunte und sind dann natürlich irgendwie so gehypt und so, aber die können richtig was auch, ne? Und sind auch bereit, ganz viel sich einzuarbeiten. Und ich bin auch manchmal erstaunt, wie gut die singen und tanzen können. Also das ist ja, nicht nur so, dass sie ein schönes Gesicht haben und dann irgendwie.
Nein, guck dir mal den Joker an, ja, der hungert sich bis auf seine Knochen wieder runter und ist dann wieder ein normaler, stattlicher Mann. Also das ist schon phänomenal, was die da machen.
Aber es bildet auch so den Zeitgeist. Aber ich habe kürzlich wieder Bridget Jones mir angeguckt, also einen dieser Bridget Jones Filme, weil ich diese immer so ab und zu lustig finde. Und ich meine, dass diese Frau, Renee Zellweger, damals hat die, kann ich mich erinnern, dass sie gesagt hat, ja, ach, ich muss mir immer da jeden Tag so und so viel Schokoriegel da reinzwingen, um diese pummelige Rolle zu spielen. Und man guckt die heute an und denkt, die sieht total normal aus. Was ist denn an der pummelig? Weißt du, also auch so Wahnsinn, wie sich, also ich finde das auch super interessant, wie man da
krass.
Ja, also wie man da teilweise noch anders gedacht hat. Also daran merkt man so ein bisschen, wie alt man wird, aber naja. Was war denn dein, hast du mich so am Anfang so schön gefragt, aber gibt es für dich denn ein Thema des Sommers, was dich so nachhaltig beschäftigt oder was du das Gefühl hast, dass...
Ja, das ist schon das Thema, was wir jetzt auch besprochen haben. Ich sehe das genauso wie du, ja, haben wir jetzt, glaube ich, aber auch erstmal alles zu gesagt. Diese inneren Kämpfe, diese Strukturkämpfe innerhalb des Systems, die finde ich schon offensichtlich und sie treten an so vielen Stellen zutage und dass ich es auch als mein journalistisches Selbstverständnis betrachte, die zu begleiten, also das finde ich schon. Auf der anderen Seite, ja, du hast es schon gesagt, ich war bei den Festspielen, ja, ich habe in Bayreuth den Tristan gesehen, wo ich denke, wow, holy moly, das kann man so machen, muss man aber nicht. Auch wieder so eine Frage von ganz viel Idee drin, aber auf der Bühne ist da kaum was zu sehen.
Hat es dich begeistert?
Salzburg habe ich nur im Fernsehen gesehen.
Bitte? Hat dich der Tristan begeistert?
Nein, hat mich nicht. Nein, es war ich glaube, meine Überschrift war Trist, Lahm und Isolde. Ja, also auch musikalisch. Dafür habe ich mir aber noch den Tannhäuser angeguckt danach. Tobias Kratzer, du hast ihn schon erwähnt, mit diesen Freaks, die da auf der Bühne sind und die Wartburg-Gesellschaft auf den Kopf stellen. Und das ist dann natürlich wieder hammerhart. Ja, das ist großes Theater. Mhm. Also vielleicht sollten wir da auch lernen, auch als Kritikerinnen, Kritiker, Scheitern ist erlaubt, ja, Scheitern darf sein, Scheitern gehört zum Theater dazu. Das ist okay, also es hat auch nicht wehgetan, ja. Wie gesagt, Salzburg habe ich nur aus dem Fernsehen gesehen. Ja, ich glaube, da sollen andere drüber reden.
Mich hat gewundert.
Und ansonsten freue ich mich.
Ja, sag mal, sprich.
Ja. Nee, bitte, dich hat gewundert.
Nein, mich hat gewundert, wie verhältnismäßig mild du über diese Chorsache da in Bayreuth geschrieben hast. Also, dass du da sehr versöhnlich und sehr...
Naja, es ist ja, wo ist das Problem? Was ist das Problem?
Naja, ich finde es schon ein Problem, wenn ein sehr, sehr langjähriger Chordirektor nicht mal eine Verabschiedung kriegt, geschweige denn mal einen Blumenstrauß nach der letzten Vorstellung. Finde ich stillos. Finde ich nicht gut.
Naja, er hätte ja nächstes Jahr noch dirigieren sollen, also das verstehe ich nicht. Also er hat ja vorher gekündigt, er hat ja vor der letzten Veranstaltung
gekündigt. Na und? Da kann man doch trotzdem jemanden angemessen verabschieden.
Aber warum verabschieden? Der ist doch dann noch gar nicht verabschiedet worden, der wäre ja nächstes Jahr wiedergekommen.
Er kommt nicht nächstes Jahr wieder, das wissen wir.
Außerdem ist es doch ganz klar, also bitte, ja, aber das hat er dann vorher, das hat er ja nicht, aber das hat er doch selbst in einem Brief dann erst bekannt gegeben. Ich finde, diese ganze Chordiskussion ist doch absurd. Also da sitzen, Jurowski, der hat das bei uns, der Dirigent, im Podcast gesagt. Was ist das eigentlich für ein komisches System, wenn die erste Flöte mit 25 Jahren oder 27 Jahren vorspielt, wir nehmen die und dann ist die bis zum Lebensende erste Flöte, obwohl es eigentlich nicht mehr so funktioniert. Wie gehen wir damit um? So, und so ist es doch im Chor auch, also in so einem Festspielchor. Du singst einmal vor und bist immer da. Warum hat ein neuer Chordirektor nicht die Chance, diesen Chor jedes Jahr wieder neu zu besetzen, sodass er qualitativ auch verbürgt gut ist? Also das sind doch außerdem auch da wieder die Frage, der Chor muss gekürzt werden. Es ist einfach, die Einsparungen sind im Orchester, haben die ja funktioniert. Im Orchester, das Orchester spielt mehr Dienste fürs gleiche Geld. Dort hat man genau das gemacht, was du eben gefordert hast. Da hat man sich mit der Intendanz zusammengesetzt, das Orchester hat sich zusammengesetzt. Das Orchester hat gesagt, das ist aber scheiße, dass wir kürzen müssen. Die Intendanz hat gesagt, aber wir haben das Geld leider nicht. Guck hier, das ist,
was wir haben. Es geht nicht darum, dass nichts gekürzt wird.
Dann hat man versucht, einen Kompromiss zu finden. Und der Chor hat das von Anfang an nicht mitgemacht. Und das ist, glaube ich, das, was die Fronten da verhärtet hat.
Ja, es geht aber auch gar nicht darum, dass nichts gekürzt wird. Diese Kürzungsdiskussion ist ja schon mindestens ein halbes Jahr alt, wenn nicht sogar länger. Oder sogar, ich glaube, es war sogar schon letztes Jahr.
Ja, aber
die
hat ja der Chor und der Chorvorstand auf die Spitze getrieben, weil sie sich einfach nicht bewegt haben. Ja, und dann musste ja irgendeine Lösung gefunden werden, wie man das bewegen kann. Also das verstehe ich, verstehe die öffentliche Diskussion jetzt gar nicht.
Naja, ich verstehe das schon, dass man sagt, alle, die das bisher gemacht haben, teilweise für Jahre und Jahrzehnte, die ja auch für ein gewisses Klangbild stehen. Ich meine, man wird auch nicht auf einmal mit einem neuen Dirigenten, wird er auch nicht das komplette Bayreuther Festspielorchester austauschen und sagen, das setze ich mir jedes Jahr neu zusammen. Da sind natürlich auch sehr bewährte und aus guten Gründen Menschen dabei, tolle Musikerinnen und Musiker, die einfach jedes Jahr wiederkommen.
Ja, die können ja auch wiederkommen.
Ja, richtig. Aber die müssen sich auch nicht jedes Jahr wieder neu bewerben. Und dann bei dem neuen Chordirektor anfangen, da vorzusingen.
Na, wenn man einmal eine Zäsur macht und sagt, wir müssen es sowieso verkleinern, dann machen wir das. Also kann man doch so machen. Also, und außerdem Thomas Eitler de Lind, der neue Chordirektor, der auch Chordirektor in Leipzig ist. Also ich weiß nicht, ob du Social-Media-mäßig, also ich glaube, jeder hat gesagt, ist gerade der beste Mann, den es für dieses Fach gibt. Und ich glaube, der wird schon wissen, was er tut.
Ja, das mag sein. Ich plädiere oder ich sage ja nur, dass es für die Menschen, die bisher und denen auch andere Dinge sozusagen in Aussicht gestellt wurden. Ich kann mich erinnern, diese Kürzungsdiskussion, die letztes Jahr da waren, war ja, es geht ja nur darum, dass da bestimmte Leute da nicht einfach ganz selbstverständlich jedes Jahr wieder kommen, dass der Chor nicht, weiß ich nicht, ich weiß die Zahl nicht genau, nicht 180 Mitglieder hat, sondern vielleicht nur 120. Das stimmen jetzt nicht die Zahlen, ich weiß.
123 und stattdessen 60.
Ja, genau, egal, so, ja. Ne? Und aber nicht, dass es einmal so hier, ciao, ihr Lieben, ihr könnt
diese Kürzung hat man ja nicht mitgemacht innerhalb des Chors. Die Spardiskussion, da hat der Chor ja gesagt, wir machen das nicht mit, Punkt, fertig, aus. Wir wollen nicht kleiner werden, Punkt. Der Chor hat sich ja komplett quergestellt.
Ja, und was war der
Chorvorschlag? Also diese Spardiskussionen wurden ja nicht abgeschlossen. Hm. Der Chorvorschlag, alles bleibt, wie es ist. Wir machen das nicht, Punkt.
Ach so, und dann ist der Kompromiss zu sagen, okay, dann machen wir hier gleich ganz Tabula Rasa und tschüss.
Nein, man hat ja versucht zu reden. Man hat ja dauernd versucht zu reden. Aber der Chor hat, glaube ich, unterschätzt. Und ich glaube, das ist eine Diskussion, die uns auch in Zukunft verfolgen wird, wenn wir gerade sozusagen auch Orchester, also diese Diskussion zum Beispiel Bremerhaven, welche Rolle spielt ein Orchester in einem Haus? Ich glaube, du sagst, die Orchester sind wichtige Player innerhalb der Ensembles, weil sie natürlich mit Rechten ausgestattet sind, die ein normaler Sänger, eine Sängerin nicht haben.
Ja, und viel sind. Die sind einfach
gleichzeitig,
viel.
Ja. Gleichzeitig dürfen die den Bogen aber auch nicht überspannen, denn da draußen herrscht eine Stimmung, die gar nicht mehr das alles verfolgt. Die sagt, also dieses Theater, das können wir auch ganz zusperren, das ist sozusagen nicht egal. Also was ich glaube, ist, dass man auch in diesen Tarifverträgen und in den Forderungen den Bogen einfach nicht überspannen darf, sondern dass man innerhalb der realistischen Grenzen verhandlungsbereit ist. Das gehört, glaube ich, zu dem, was du eben auch gesagt hast. Beide Seiten müssen irgendwie versuchen, aufeinander zuzugehen, um die Institution zu retten. Und ich glaube, das ist tatsächlich in Bayreuth nicht passiert. Das passiert auch an manchen anderen Häusern nicht. Ich könnte mir auch vorstellen, dass zum Beispiel in Kassel, da sind die Orchesterdebatten sehr verhärtet. Ich würde das Orchester auch da gar nicht aus der Verantwortung nehmen und sagen, das Orchester hat nur Recht, sondern das Orchester ist da auch, tritt da mit einer Vehemenz auf, mit der mit Sicherheit auch viel Porzellan zerschlagen wird. Also, und in Bayreuth hatte man dann irgendwie keine andere Chance mehr, weil man musste ja diese Kürzung irgendwie umbringen und man hat im Chor einfach nicht bedacht, dass man diese Verträge nicht hat. Das sind ja keine Tarifverträge über Jahre
hinweg. Nein, das sind alles Freischaffende. Genau, das sind freischaffende Sängerinnen und Sänger.
Also Freischaffende sind das nicht, also viele arbeiten in normalen Chören,
ja,
also
aber
sind festangestellt in großen Chören.
Nein, aber die Tätigkeit in Bayreuth ist eine freischaffende, nebenberufliche Tätigkeit. Da ist niemand festangestellt.
Genau.
Ja.
Genau.
Ja, klar.
Naja. Und da, so, ja. Aber das sind genau das, es passt einfach in das Bild, was wir jetzt die ganze Zeit beredet haben. Ne? Die Kämpfe werden hitziger, die Maßnahmen werden radikaler. Und ich glaube, du hast es schon gesagt, hört auf Doro, kann ich dazu nur sagen. Ja. Kommt runter und habt die Institution im Blick und habt unsere Kulturlandschaft im Blick. Denn es ist nicht mehr selbstverständlich, die Privilegien, die ihr alle da draußen so habt. Es ist leider, muss man das so sagen.
Und jetzt sag doch nochmal, ich hatte dich unterbrochen mit dieser Bayreuth-Diskussion. Du wolltest sagen, was mich gefreut hat. Und weißt du es noch? Was dich gefreut hat?
Es freut mich, ja. Ich freue mich auf die neue Saison. Ich bin auch voller Tatendrang. Und für mich geht sie heute Abend los.
Ja.
Ich werde heute Abend im Musikverein in Wien die Gurre-Lieder hören.
Oh,
es ist 150. Geburtstag von Arnold Schönberg.
Wer singt?
Übrigens auch da eine, vor allen Dingen wer dirigiert, Peter Popelka, der neue Chefdirigent der Wiener Sinfoniker, dirigiert, gerade ein großes Porträt gestern in der Süddeutschen Zeitung, was zeigt, wie heute auch Karrieren stattfinden. Er war Kontrabassist bei der Staatskapelle in Dresden und ist einer, der komponiert auch selber, der sozusagen so ein Selfmade-Dirigent ist und da freue ich mich total drauf. Mhm. Da stehen dann 250 Leute auf der Bühne und das ist schon, das Gorelieder sind schon ein großer Wumm. Parallel wird es, glaube ich, auch Gorelieder in der Scala in Mailand geben.
Heute Abend.
Es ist heute ist heute der große Schönberg-Tag, ne? 150. Geburtstag. Gratulation hier aus dem zweiten Bezirk in Wien, wo Schönberg aufgewachsen ist. Einer, der die Welt verändert hat. Auch eine tolle Biografie, also haben wir ja schon einen Podcast drüber gemacht. Einfach mal verlinke ich euch in den Shownotes den Schönberg-Podcast, der einfach auch diese Lebensgeschichte nochmal erzählt, mit Exil, mit jüdischer Identifikation und dann doch nicht und konvertieren und in Amerika. Und also das ist ein wahnsinnig spannendes Leben, was zeigt, dass die Zeitläufe, in denen wir gerade leben, fast noch harmlos sind. Ja. Mhm. Also
es singen.
Und eben Gorelieder so als eines der letzten spätromantischen Werke und dann hin zu dieser Zwölftontheorie, was ja total interessant ist, dass Schönberg immer gesagt hat, ich bin der Deutsche, ich stehe in der Tradition von Bach und Beethoven mit meiner Zwölftontheorie. Warum verstehen die Nazis nicht, dass ich die deutsche Vorherrschaft in der Musik verteidige?
Die haben ganz viel nicht verstanden.
So, wenn man das heute sich anguckt, ja, das ist echt total absurd. Ja, also mit welchen, hört es euch nochmal an, also das ist ein wirklich toller Podcast, finde ich, den wir da gemacht haben. Schönberg in, ich weiß gar nicht, wie wir ihn dann genannt haben, 75 Minuten oder so.
130 Minuten. Achso, nein, der Podcast, die Gorelieder steht hier. Ich google nebenbei.
Die Gorelieder dauern, dauern über zwei Stunden. Genau. Ja. Drei Teile.
Michael,
ein Teil dauert nur 5 Minuten.
Michael Weinius singt, dann Vera Lotte Böcker.
Böcker, genau.
Dann, ich habe hier so eine blöde Ansicht, wo mir immer irgendwie, also das von den Wiener Sinfonikern, Entschuldigung, die sollen mal ihren Scheiß da an der Seite wegmachen auf dieser Webseite. Das ist einfach nur komplett nervig. Diese Einkaufsleiste
du sollst einkaufen.
Ja, genau. Sascha Kuck.
Kauf mal ein.
Sascha Kuck, glaube ich. Florian Bösch. Gerhard Siede.
Ich glaube, Florian Bösch ist gerade krank geworden.
Angela Denoke. Ja, Denoke.
Die ist die Sprecherin, genau. Aber, ne? Mhm. Genau. Ja. Genau. Also es wird auf jeden Fall Wiener im Musikverein. Ich berichte nächstes Mal drüber, wie es war. Auf jeden Fall ist das einen größeren Auftakt, kann man sich zum Saisonbeginn nicht vorstellen. Ja, 250 Leute schön. Auf der Bühne. Mhm. Und dann freue ich mich auf die ganzen Aufführungen in Deutschland, Österreich und der Schweiz, die ich so dieses Jahr auf meinen Plan getan habe. Und ich finde, um den Bogen vielleicht rund zu machen, ich finde auch die Diskussion, die das Ganze begleitet und die unsere Musikkultur momentan begleiten, sind ein Spiegel für unsere derzeitige Gesellschaft und ich finde es wichtig, dass wir sie führen und auch die werden zu der Saison dazugehören und deshalb freue ich mich, dass wir versuchen, Doro, wir beiden sollten uns da auch sozusagen das als vornehmen, konstruktive Vorschläge zu machen und diesen Diskurs einfach konstruktiv und mit Freude an der Musik zu begleiten. So, Amen. Das würde ich mir wünschen.
Das ist doch ein wunderschönes Schlusswort. Axel, es hat mir wie immer Spaß gemacht, mit dir wieder zu sprechen.
Und was machst du heute noch?
Ich arbeite. Ich sitze am Schreibtisch und arbeite.
Roboti.
Ja, ich habe hier so ein paar Sachen, die es wird ja nächstes Jahr einen neuen Relevanzmonitor geben. Da bin ich jetzt in Abstimmungen, schon in Planungen. Das wird zwar im nächsten Jahr erst, denke ich mal, im März werden wir was veröffentlichen.
Okay.
Also Ende erstes Quartal. Jetzt haben wir September, aber
sehr gut.
Du weißt ja, es gibt auch bei uns Vorläufe. Dann stehen natürlich auch, steht die Finalrunde vom Wettbewerb Neue Stimmen an. Genau, da bin ich nicht so organisatorisch involviert, aber das ist natürlich ein großer, großer Punkt in unserer täglichen Arbeit. Dann gucken wir ja zusammen, wie du weißt, wie es ab nächstem Jahr mit unserem Podcast, was es da für ein Makeover gibt. Oh, ich sehe hier gerade so ein Eichhörnchen auf meiner Terrasse. Ah, die hat wieder so eine Nuss im Muss. Die haut das immer.
Komm, fütter dein Eichhörnchen.
Nee. Ich finde die ätzend. Die buddeln die immer in meine Pflanztöpfe. Und da denke ich mir so, was kommt da denn jetzt raus? Vergessen. Egal.
Meine Eltern haben Maulwürfe. Das ist noch
viel schlimmer. Ja, das ist auch schlimmer. Ja. Und das mache ich heute so noch. Und
das ist schön.
Dann gleite ich sanft ins Wochenende, würde ich sagen.
Ins Wochenende über.
Genau.
Sehr gut. Dann wünsche ich dir ein schönes Wochenende. Freue mich auf ein Wiederhören. Ja. Genießt den Auftakt der Saison, wo immer ihr seid. Haltet die Ohren steif und wir freuen uns auf nächste Woche.
Ja, tschüss.
Bye, bye.